zweite Fußball-Bundesliga-Podcast. Mit Jan Klein-Rilsing.
Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Tornetz, eurem zweite Fußball-Bundesliga-Podcast. Mit mir, eurem Host Jan Klein-Rilsing, Spieltag Nummer 15, also in den Geschichtsbüchern. Und wieder neue Erkenntnisse. Nur eins ist gleich geblieben. Der glorreiche FC Schalke 04 weiterhin Tabellenführer. Und ganz unten immer noch der 1. FC Magdeburg, aber sie sind back in business, baby. 2-0 gewonnen bei Hertha BSC Berlin, also die Hauptstadt eingenommen. Ganz wilde Sache. Ja, also ihr merkt schon, jeder kann gefühlt jeden schlagen, außer Schalke 04. Den kann irgendwie niemand knacken. Und das, obwohl aus objektiver Fußball-Fansicht jetzt nicht unbedingt der attraktivste Ball ist, nicht für Ballbesitz, aber erfolgreich ist das neue attraktiv, sage ich immer. Ne? Deswegen, das sieht man ja auch bei vielen Multimillionären, sind nicht unbedingt immer die attraktivsten Männer aus objektiver Sicht, aus gesellschaftlicher Sicht. Aber Erfolg macht eben auch sexy, in dem Sinne natürlich dann auch Geld. Aber spannender Vergleich, würde ich mal sagen. Und so ist es dann halt auch. Also dem FC Schalke 04 und vor allem den Fans wird es, glaube ich, scheißegal sein, wie der Fußball ist. Hauptsache erfolgreich, Hauptsache die schießen Tore, gewinnen Spiele, bekommen natürlich dementsprechend auch keine Gegentore und steigen so dann, Stand jetzt nach 15 Spieltagen, auf. Weil 34 Punkte nach 15 Spieltagen ist ein brutal starker Wert, gerade für die zweite Liga, die immer sehr, sehr eng ist. Ist das schon eine Hausmarke und bedeutet auch, dass man so langsam auch medial wahrscheinlich den Druck dann erhöht und sagt, ja, okay, wann sagt ihr endlich mal, dass ihr aussteigen wollt? Ich denke aber, mit Frank Baumann auf der Geschäftsführer-Sportposition hat man ein ja, Nordlicht, ein, nee, der lange bei Bremen gespielt hat, aber ich glaube, der aus dem Frankenland kommt, ne? Der aber dann auch sehr ruhig ist und das dann alles auch locker wegbügeln wird. Und das ist ganz wichtig, dass trotzdem bei Schalke 04 Ruhe drin bleibt. Auch wenn es eventuell mal ja Rückschläge geben könnte und wahrscheinlich auch wird, weil dafür ist diese Liga halt auch super eng trotzdem, dass die Truppe dann trotzdem ruhig bleibt, sich auf ihre Stärken besinnt und trotz auch vieler Ausfälle immer noch ja, aus dem Nachwuchs so viele herausragende Spieler hochziehen kann, die dann direkt Plug and Play reinpassen und Miron Muslic trotzdem weiter in seinen Spielstil durchziehen kann, in situativ vielleicht mal ein bisschen anpasst, aber alles in allem ist das schon ja, ein guter Fußball, den die Knappen dort bieten. Aber bevor wir so richtig in diesen Spieltag rein starten, möchte ich euch nochmal so ein bisschen in meine Gedankenwelt mitnehmen, weil irgendwie kam mir der Düsseldorfer Innenverteidiger Daland in den Kopf, weil ihr merkt es schon, ja, er hat vom Namen her ziemliche Ähnlichkeit mit Erling Haaland. Der Jesper Daland hier kam ja im Sommer von Cardiff City zu den Rheinländern. Da habe ich mir überlegt, ja, Daland, das könnte auch so ein richtiger Pure Evolution Soccer Name sein, weil bei Pure Evolution Soccer, vor allem früher, hatten die ja kaum Rechte, mussten dann also Spieler irgendwie anders immer benennen als die eigentlichen Namen, die durften sie dann nicht verwenden. Und da wäre natürlich für so ein Haaland, wäre dann natürlich der perfekte Name dann Daland gewesen. Hab ich überlegt, ja, wie könnte der denn heißen? Also in echt heißt er ja Erling Brauthaler Haaland. Da habe ich mir halt gedacht, ja, wie wäre es dann mit Erlis Bräutigam Daland? Und ich habe länger darüber gelacht, als ich es hätte tun sollen. Und fand es irgendwie lustig. Also deswegen, wie gesagt, manchmal habe ich dann halt einfach mal solche Gedanken. Euch geht es ja wahrscheinlich auch so, ne? schreibt es gerne mal in die Kommentare. Wenn ihr dann auch mal so, ja, eigentlich so sinnlose Gedanken habt, wo ihr euch so denkt, so, okay, warum denke ich darüber jetzt nach, über so ein Thema? Aber ich nenne das immer so ein bisschen Flucht aus dem Alltag, so ein bisschen auch mal die Gedanken kreisen lassen und finde ich eigentlich immer ganz, ganz lustig. Also wenn ihr auch nochmal lustige Namen habt für so Pro Evolution Soccer Spieler, auch das gerne in die Kommentarspalte oder natürlich auch per Direct Message bei Instagram oder bei TikTok oder bei YouTube. All diese Kanäle findet ihr natürlich auch bei uns in den Shownotes. Und jetzt starten wir rein in den Spieltag.
Die große Tornetz-Tipp-Analyse mit eurem Top-Tipper-Tornetzer Jan Klein-Reising.
Dann kommen wir mal zur liebsten Kategorie von euch, der Community, nämlich die Analyse meiner Spieltagstipps. Also, wie viel Ahnung hat Tornitzhaus Jan Klein-Reising wirklich von der zweiten Liga? Schauen wir es uns einmal an und beginnen von oben. Also Preußen Münster gegen Hannover 96. Ich habe wirklich gedacht, dass Hannover 96 seinen Positivlauf so fortsetzen kann und mit 3:1 bei Preußen Münster gewinnt. Klar, die Preußen zuletzt auch wieder mitten im Aufschwung. Aber ich hätte nicht gedacht, dass sie am Ende doch noch dieses Unentschieden ziehen gegen Hannover und das dann auch verdient getan haben, wie ich es ja bereits in dieser Folge schon erwähnt habe. Dann Fortuna Düsseldorf gegen Schalke 04. Am Ende tippe ich 2:0 für die Knappen und Endergebnis 2:0. Für alle, die immer sagen, ich tippe gegen Schalke. Nein, diesmal habe ich für Schalke getippt und dann auch noch richtig. Also das gibt auf jeden Fall mindestens 1000 Karma-Punkte für mich, würde ich jetzt mal sagen. Kaiserslautern gegen Dynamo Dresden tippe ich 2:1 für Lautern. Gut, am Ende macht Haas dann noch das 3:1 für Lautern, aber Tendenz passt. Und da würde ich auch mal sagen, Experte. Ja, Experte war ich auch lange bei der Partie Paderborn gegen Elversberg. Stand ja auch lange 1:1 zwischen beiden Teams, aber dann dachte sich Elversberg, ach, wisst ihr was, wir machen nochmal einen zweiten Treffer und gewinnen diese Partie kurz vor Schluss. Wie sagt man immer so schön, schade, schade, Schokolade. Keine Punkte für mich, dafür Kredit an euch. Der VfL Bochum empfing am Samstagmittag Arminia Bielefeld zu einem, ja, Westfalen-Duell Ruhrgebiet gegen Ostwestfalen. Ich habe am Ende 3:2 für Bochum getippt, habe gedacht, ja, das wird ein offensives Spektakel, weil ja auch Bielefeld sich gerne offensiv betätigt. Hätte es auch werden können, aber Timo Horn, brutale Leistung gezeigt im Bochumer-Tor. Am Ende gewinnt der VfL Bochum mit 1:0, also Tendenz passt. Dann die Partie Darmstadt gegen den KSC. Da habe ich mir gedacht, dass beide Teams sich wahrscheinlich neutralisieren. Der KSC auch ein bisschen im Abfeldstrudel, dass Christian Eichner da vielleicht nochmal ein bisschen auf die Defensive blickt und den Fokus setzt und sie deshalb defensiv gut stehen. Und Darmstadt 98, ja, ohne Top-Träger Faisal Hombi, habe ich gedacht, können sie vielleicht ein bisschen schwerer tun. Deswegen nur in Anführungsstrichen ein 1:0 für Darmstadt. Gut, am Ende geht es 3:2 aus, eines der interessantesten und torreichsten Partien an diesem Spieltag. Und ja, trotzdem gibt es für mich da Punkte, weil ich ja für Darmstadt getippt habe und sogar die richtige Differenz habe. Dann die Partie 1. FC Nürnberg gegen die Spielvereinigung Greuther führt am Sonntagmittag Frankenderby. Und ja, ich habe getippt, dass die Nürnberger die Fürther richtig auseinandernehmen und habe auch gedacht, dass der Serie von Heiko Vogel richtig, ja, nicht funktionieren wird, richtig in den Sand gesetzt wird. Aber, muss ich sagen, führt mit einer kämpferisch starken Leistung, haben Moral bewiesen, das 2:2 Unentschieden war verdient und da natürlich shame an mich. Das war, ja, das war nichts von mir. Dann die Partie Braunschweig gegen Holstein Kiel. Da habe ich wirklich gedacht, das wird so ein richtig langweiliges 0:0, womit Braunschweig sogar gut leben könnte, habe ich gedacht. Dadurch würden sie den Aufwärtstrend weiter fortsetzen und weitere Punkte gegen den Abstieg sammeln. Und Kiel würde weiterhin so als die graue Maus der zweiten Liga weiter rumwursteln. Am Ende wurde es kein 0:0, sondern ein 1:1. Aber unentschieden ist unentschieden. Und zuletzt habe ich gedacht, Hertha BSC Berlin wird den ersten FC Magdeburg mit 3:0 besiegen. Auch mit dem Schwung, dem 6:1 gegen Kaiserslautern, habe ich gedacht, gegen Tabellenletzte aus Magdeburg, die unter Interimstrainer Patrick Sander sich deutlich stabilisiert haben. Ja, aber ich habe trotzdem gedacht, dass die Herthaner Offensive und Einzelqualität so hoch ist, dass sie das Spiel klar gewinnen werden. Am Ende zieht es sogar Magdeburg und somit gibt es da auch keine Punkte für mich. Also insgesamt würde ich sagen, ordentliche Tippleistung von mir mit Luft nach oben für Verbesserungen. Aber die gibt es ja sowieso immer. Also das war meine Tornetz-Tipp-Analyse für meine Tipps zum 15. Spieltag in der zweiten Fußball-Bundesliga. Design dein Verein, eure Plattform, wenn ihr euren Verein aber mal auf das nächste Level heben wollt. Ihr wollt eure Social-Media-Präsenz eures Vereins verbessern oder habt vielleicht sogar einen Podcast, so wie ich hier mit Tornet und braucht coole Grafiken für euren Social-Media-Account, dann ist das die richtige Plattform. Hier bekommt ihr maßgeschneiderte Designs, könnt euer Logo sogar hochladen und der Support ist einfach unglaublich, bedeutet kurze Wege. Es ist ein sehr kleines Unternehmen, bedeutet natürlich, eure Anliegen werden sehr schnell behandelt. Also Design dein Verein, eure Plattform für den nächsten Schritt eures Fußballclubs. So Leute, rein geht's in den Spieltag. Die Knappen, Schalke 04, zu Gast bei den Kiesenden Düsseldorfern. Und ja, ich sag es jetzt nochmal, ich bin kein großer Fan von Markus Anfang, aber in diesem Spiel fand ich Düsseldorf trotz dieser 2:0-Niederlage gar nicht mal so schlecht, hatten ihre Möglichkeiten und gerade auch offensiv, ja, hat man es geschafft, Mittelstürmer Cedric Itten wieder besser einzusetzen, hat wieder mehr über die Flügel gespielt, das Spiel breit gemacht, versucht, das enge Bollwerk vor allem in der Mitte etwas zu umgehen und zumindest auch über die Flügel ein paar Angriffe zu initiieren und dann auch ein bisschen die Hoffnung zu haben, dass wenn man den Ball dann von außen in die Mitte schlägt, über einen Raimund oder über einen Ioa, die beiden Flügelpositionen eingenommen haben, dass der Ball dann irgendwie durchrutscht durch das engmaschige Defensivkonstrukt der Knappen und man dann irgendwie zum Abschluss kommt. So, und das fand ich dann auch den richtigen Ansatz, den die Fortuna gewählt hat. Haben auch früh gepresst, versucht, frühe Ballgewinne irgendwie zu erzeugen. Aber beim FC Schalke 04 ist es halt so, dadurch, dass die Tabellenführer sind, so eine Positivserie haben, haben sie natürlich auch ein gewisses Selbstbewusstsein, Selbstverständnis und verlieren dann halt nicht mehr so schnell den Ball. Und wie gesagt, gerade gegen den Ball, der FC Schalke 04 eine absolute Macht, wie schnell sie die Bälle dann auch wieder zurückerobern, die sie dann mal verlieren können. Und ich habe mir mal die Startelf der Knappen angeguckt. Da hast du mit einem Mertschen Eier einen Eigengewächs, mit einem Vitali Becker einen Eigengewächs. Paul Pöppel, Zweitligadebüt für Schalke 04 gegeben. Valentovic. Das sind allein vier Spieler, die jetzt also aus der Knappenschmiede hochgekommen sind. Und das zeigt, oder die auch in der Startelf stand, das zeigt für mich auch einfach, ja, der Unterbau der Schalke ist jetzt wieder besser genutzt. Letzte Woche hat Miron Muslic ja auch noch den U19-Trainer Norbert Elgert gelobt, der jetzt vor kurzem auch wieder verlängert hat, was er doch für herausragende Spieler rausbringt. Und ja, ein Ayhan Valentovic haben vergangene Saison noch U19-Bundesliga unter Elgert gespielt. Vitali Becker kommt auch aus einem U19 vergangenen Saison dann ja schon in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga West unter Trainer Jakob Fimpel gespielt. Die tragen also auch die berühmt-berüchtigte Schalke-DNA in sich. was mit der Schalke-DNA gemeint. Meiner Meinung nach musst du als Spieler einfach, ja, wie gesagt, die Grundtugenden auf den Platz bringen, klar, 100% Bereitschaft. Aber für mich auch dieses offensive Denken und dieses Gewinnergehen in sich zu haben und immer zu wissen, ja, egal wie oft ich hinfalle, ich stehe einmal mehr auf. Und das ist für mich halt auch ein Ding, was bei Schalke in dieser Saison wieder ganz besonders zum Tragen kommt. Nach all den Jahren auf dieses, ja, es gibt vielleicht dann zwischendurch auch mal Rückschläge, aber wir sind so gefestigt, wir kommen wieder, wir wissen, wir sind der glorreiche FC Schalke 04, wir sind ein großer Verein und wir zeigen es den Leuten, die immer über uns gelacht haben oder über uns lachen, dass wir es schaffen werden durch die vergangenen Jahre Abstiegskampf. Ist da vielleicht noch dieser Nimbus, ja, Schalke als Aufstiegsfavorit Nummer 1, ein bisschen abhanden gekommen und da spielt die der Truppe jetzt auch in die Karten, dass man nicht mehr der hundertprozentige Favorit auf den Aufstieg ist, sondern ja auch mit einer gewissen Ruhe seinen Stiefel runterspielen kann. Aber es gibt auch immer mal wieder Spiele, wo selbst Schalke 04 dann Glück hat, dass der Gegner vielleicht nicht ganz so viel Selbstbewusstsein hat, beziehungsweise der Ball dann auch irgendwie nicht reingeht. Loris Karius einen perfekten Tag im Schalker Kasten erwischt, weil Düsseldorf, ich sag nur, der Abschluss von Florent Muslia, Minute 16, der war schon brandgefährlich. Düsseldorf, wie gesagt, viel über die Außen gegangen und Cedric Itten als Mittelstürmer ist dann auch mal ja, Wege gegangen, weite Wege gegangen, also auch von seiner Mittelstürmerposition weggegangen, um auch auf den Außen Überzahlsituationen zu erzeugen. Dann hat er manchmal als Abschlussspieler in der Mitte gefehlt, aber zumindest konnte man dann auch Schalke mal an dessen Strafraum so ein bisschen festtackern, Drucksituationen erzeugen. Und allein das ist ja schon wieder ein Fortschritt gegenüber den letzten Wochen. Nichtsdestotrotz, wenn du halt ja unten drin steckst und eine Negativspirale hast, wie es Düsseldorf halt hat, dann fehlt halt dieses Quäntchen Glück. Und das halt dann halt der FC Schalke 04 gehabt. Zum einen natürlich durch den Elfmeter Kenan Karaman und dann in der Nachspielzeit hat Vitali Becker halt auch sehr viel Platz. Schalke kann kontern, das war eine ihrer Stärken der Saison und macht dann halt dann den Deckel drauf. Da ist natürlich dann auch viel Risiko gegangen worden von den Rheinländern. Ja, aber der Elfmeter, da wo Tim Oberdorf mit seinem Stollen Katic am Kopf trifft, wo es ja dann nur Gelb gab, muss ich sagen, da hätte ich aber Rot gegeben. Klar, es gab halt diesen Elfmeter und Doppelbestrafung soll es nicht geben, aber für mich gibt es dann einmal die Situation oder zwei Situationen, einmal die Situation oder den Sachverhalt, zwei Sachverhalte, so jetzt habe ich es, einmal den Sachverhalt, grobes Foulspiel, was mit Rot zu bewerten ist und wenn du den Fuß so oben hast und Katic dann am Kopf triffst, für mich mit offener Sohle, mit dem Stollen, dann ist es für mich Rot und dann natürlich die Situation, dann ist es halt auch ein Elfmeter. Also für mich, aus meiner Warte her, aus einer fairen Sicht, hätte es da schon Rot geben müssen. Oberdorf sieht da kurz Zeit später dann auch noch die gelb-rote Karte, ist dann also später auf dem Platz, aber allein in dieser Situation hätte es für mich dann schon glatt rot geben müssen. Ja, und so macht dann halt Schalke das 1-0, kann dann halt defensiver stehen, die Räume eng machen. Düsseldorf, die dann halt auch immer mal wieder in ihrem 3-2er-Aufbau, später dann im Eguli, Daland und Schmidt, sich formiert haben. Davor dann El Azouzi und Suso. Da hat man so ein bisschen ja, besser geschafft als nachher mit dem Viereraufbau, die Schalker Offensive nicht so früh ins Pressing kommen zu lassen, weil Düsseldorf mehr Anspielstationen hatte, schnell dann auch diesem Pressing durch schnelles Passspiel entgegen konnte. Trotzdem, klar, wenn du dann so eine gelb-rote Karte kassierst wie Tim Oberdorf, sie in Minute 55 bekommen hat, dann wird es schwierig. Und am Ende hat Schalke es dann halt auch gut gemacht, ist super runtergespielt, sich auch ja, eiskalt vor dem Tor gezeigt. Und für mich ist das einfach eine Zweitliga meisterhafte Leistung, so will ich es mal sagen, auch solche engen Spiele dann trotzdem mit einer gewissen Souveränität für sich zu entscheiden, diese ja, Angriffe des Gegners dann auch zu überstehen, auch mal leiden zu müssen, wenn man die ganze Zeit nur gegen den Ball arbeiten muss, nicht viel den Ball hat, aber trotzdem gut gemacht. Und ja, herzlichen Glückwunsch an den FC Schalke 04. Mir wird ja mal gesagt, ich tippe oft gegen Schalke oder bin oft gegen Schalke. Stimmt aber so nicht. Ich bin nur selbst überrascht, wie konstant sie in dieser Saison ihre Leistung abliefern. Und freue mich auf die nächsten Spieltage, unter anderem ja nächsten Sonntag, das Duell der Fanfreundschaften Schalke gegen Nürnberg. Das wird auf jeden Fall vor allen Dingen stimmungsvoll in der Felddienstarena. Ob die Jungs das dann noch auf den Platz bringen können oder ob sie vielleicht sogar Freundschaftsgeschenke an die Nürnberger verteilen, werden wir dann sehen. Dann kommen wir zu einer weiteren Partie, die ich sehr interessant fand, nämlich Preußen Münster gegen Hannover 96. Als gebürtiger Westmünsterländer natürlich, wie immer, ihr wisst es, ein ganz genaues Auge auf die Preußen. Die hatten es mit Hannover 96 zu tun und bedeutet natürlich auch, dass es eine sehr schwere Aufgabe ist. Zwei Teams, die vor allen Dingen viel auf Ballbesitz setzen, sowohl Alexander Ende als auch Christian Tietz wollen mit ihren Mannschaften viel den Ball haben oder in diesem Spiel. War es ja relativ ausgeglichen. Am Ende hatte Preußen Münster mit 56% Ballbesitz sogar noch einen Ticken mehr. Also in dieser Statistik haben sie das Duell schon mal gewonnen und haben auch einen guten Auftritt hingelegt gegen Hannover 96. Einen der Top-Aufstiegsfavoriten, nicht nur von mir, sondern auch von anderen Experten. Es super gemacht, trotz der angespannten Personallage. Die 96er früh auch in Bedrängnis gebracht, defensiv gut gestanden, die schnellen Angriffe über den Chakrun oder Bundu über den Außen ja, im Keim erstickt, auch später Daisuke Yokota, der dann reinkam für den verletzten Chakrun. Super in den Griff bekommen mit den beiden Außenverteidigern Baito und Kekeskov, die vor allen Dingen Defensivaufgaben hatten. Aber es waren wirklich vier Verteidiger hinten, die dann weniger nach vorne mitgegangen sind. Aber dafür dann halt defensiv super standen und dafür konnten sich dann die anderen Mittelfeld und Stürmer, also die sechs Leute vorne, darauf konzentrieren, ihre Offensivaufgaben zu erfüllen, Hannover 96 unter Druck zu setzen. Vor allen Dingen gefallen hat mir da wieder Oliver Batista Meyer. Das ist einfach, was für eine feine Technik der Junge hat. Hat ja in der Anfangsphase auch einen super Abschluss. Hat sich damit dann aber auch schon oder hat damit auch schon gezeigt, dass er sich ja für zu höherem berufen fühlt. Weil ich glaube, so ein Batista Meyer, der gehört für mich perspektivisch in die Bundesliga. Mit was für einer Technik er da agiert, das ist einfach unglaublich. Nichtsdestotrotz, irgendwann, weil du kannst viel verhindern, aber irgendwann kommt dann halt auch so ein Top-Team für Hannover 96 trotzdem zu Chancen. Und sie haben dann mit Benjamin Kellmann einen absoluten Knipser vorne, der voller Selbstbewusstsein ist und der dann halt auch mal den Ball reinmacht, wenn er die Chance bekommt, etwas Platz hat. Wie gesagt, wird einmal sehr, sehr schön geschickt und besorgt dann per Tunnel gegenüber Behrens, dem Vertreter von Johannes Schenke, Münsteraner Tor, das 1:0. Da sieht man einfach, was Selbstbewusstsein mit so einem Mittelstürmer macht. Einfach ohne viel zu überlegen, den Ball instinktiv durch die Hosenträger des Keepers zu schieben. Und damit halt vor der Halbzeit, kurz vor der Halbzeit, in Minute 41, eine Duftmarke zu setzen. Und in Hälfte 2, ja, wurde 96 auch besser. Daisuke Yokota auf dem rechten Flügel immer wieder in Zweikampfduellen gegen den Kekeskov gewesen, der dann später auch von Bolai abgelöst wurde. Aber auch der hatte viele Probleme mit dem dribbelstarken Japaner. Der macht da nach schöner Vorlage vom linken Schienenspieler Audenne das 2:0 in Minute 73. Und dann dachten alle schon, ja, das war es jetzt. Aber und das zeichnet auch Preußen München in der Saison aus. Sie haben weiter ihren ballbesitzlastigen Spielstil durchgezogen, sind nicht nervös geworden und haben die Bälle nur blind nach vorne geprügelt, sondern sind ruhig geblieben, wussten, wir kommen noch zu unseren Chancen. Und sei es dann halt über einen Standard. Und der kam dann, der mich in der ersten Minute der Nachspielzeit 11 Meter, als dann Lokotsch gefoult wird. Batista Meier tritt an, erzielt dann noch den Ausgleich. Und später dann noch der eingewechselte Sertemir aus der zweiten Reihe, der dann wirklich noch in der 90+6 Minute den Ausgleich erzielt, der mehr als verdient war, weil davor hat er unter anderem noch der eingewechselte Makrid, ist eine gute Chance, wo Nahuel Neul, Hannovers Keeper, den Ball dann gerade noch so mit den Fingerspitzen über die Latte buxiert hat, weil sonst wäre es auch da sehr, sehr gefährlich geworden. Und für mich war es einfach ein Spiel, ja, wo sich beide Teams in der Anfangsphase neutralisiert haben. Also die erste Halbzeit war wirklich bis auf den Treffer nicht sonderlich attraktiv. Aber in Hälfte 2 haben dann beide auch so ein bisschen losgelassen. Es wurde ein bisschen wilder und dann wurde es auch interessant. Am Ende hat Preußen Münster sich diesen Punkt aber auch verdient, weil sie weiterhin am Ball geblieben sind, den Kopf oben behalten haben. Und auch taktisch von Alexander Ende super eingestellt wurden. Vorne hat man immer wieder auch die vorderste Reihe überlagert. Wenn es da mal gegen eine Dreierkette ging, dann ist da halt auch mal ein Joshua Mies mit vorne reingegangen, sodass dann oft auch ein 3 gegen 3 war oder ein Sertemir, wenn der dann reingekommen ist, auch mal ein 4 gegen 3 in der letzten Reihe. Also Überzahl für Preußen Münster. Auch natürlich Risiko gegangen, weil wenn es einen Ballverlust gegeben hätte, hätte 96 dann auch viel Platz vor sich gehabt und gut kontern können. Aber dieses Risiko wird halt belohnt und Preußen Münster bleibt somit auch stabil in dieser Liga. 19 Punkte nach 15 Spielen, Rang 10. Das liest sich sehr, sehr gut. Und die berühmt-berüchtigte 20-Punkte-Marke für den Klassenerhalt zur Halbserie kann erreicht werden. Also ein Punkt aus den letzten beiden Spielen. Das ist bei der derzeitigen Leistungsfähigkeit der Münsteraner durchaus im Bereich des Möglichen. Und durchaus im Bereich des Möglichen war es auch bei der Partie Kaiserslautern gegen Dynamo Dresden, dass Dresden die Serie fortsetzen kann, zumindest vor Spielbeginn, weil unter der Woche Lautern ja richtig verprügelt worden von Hertha BSC Berlin im Pokal 6:1 auswärts verloren. Davor in der Vorwoche bei Eintracht Braunschweig einen blutleeren Auftritt. Aber gegen Dynamo Dresden, die auch aus einer guten Serie kommen, endlich mal wieder das alte Lauterer Spiel, nämlich defensiv stabil stehen und dann aber auch gerade durch den Lukas Ziyech und einen Jumpy-Innenverteidiger gehabt, die dann auch mal mit nach vorne geschoben sind, viele Positionsrochaden, Verwirrung beim Gegner und auch die Laufleistung hat wieder gepasst. Vor allen Dingen Marlon Ritter war wieder motiviert, ist wieder mehr Wege gegangen und vorne halt mit einem Handschlick einen Stürmer an Bord gehabt, der den verletzten Pretalien ersetzt hat, der dann aber auch ein bisschen variabler ist nochmal, der nicht so der reine Strafraumstürmer ist, sondern sich dann auch mal fallen lässt. Und so hat man es dann halt auch geschafft, diese versuchte Manndeckung von Dynamo Dresden zu umgehen, indem dann natürlich auch immer wieder die Dresdner Verteidiger den Gegner übergeben mussten an den Mitspieler. Und das natürlich dann auch immer schwierig ist, gerade wenn du unter Druck bist, dass das so passiert. So konnte sich Lautern immer wieder auch gute Chancen herausspielen, hat ja, wie gesagt, mit Hanslik und Nathan Skite zwei Jungs gehabt, die vorne rumgewirbelt sind. Also Skite, was der auf dem rechten Flügel da veranstaltet hat, gerade gegen Konrad Faber, der ja gar keinen Stich gesehen hat. Es war unglaublich. Immer wieder in 1 gegen 1 Duelle gegangen, mit Einzelaktionen auch Raum schaffen können. mit Jolie auf der rechten Schiene hat er natürlich auch einen super Sparringspartner, der sich offensiv auch gerne mit einschaltet, sodass dann auf der rechten Seite auch öfter mal eine Überzahl entstanden ist. Aber, wie gesagt, dann hat Lautern das Spiel immer auf eine Seite gezogen, gelockt und dann aber auch mit super Diagonalbällen die Breite gefunden und so dann Haas auf der linken Seite auch das öftere Mal mit sehr viel Wiese vor der Nase erwischt, sodass er dann auch viele Meter machen konnte und so dann auch sehr viel Gefahr entstanden ist. Aber auch Dresden, gerade in der Anfangsphase hat man gemerkt, dass sie das Bewusstsein haben. Schöner Kombinationsfußball, gerade Lämmer, der auf dem rechten Flügel agiert hat, immer wieder mit dem einen oder anderen Durchbruch auf seiner rechten Seite den Ball in die Mitte geschlagen. Aber da hat dann, anders als in den Vorwochen, dann auch ein Abnehmer gefehlt. Und das ist dann natürlich auch ärgerlich, wenn du die Chancen, die du dann hast, nicht verwertet bekommst, tut es halt schon weh. Und doppelt weh tut es dann natürlich, wenn der Gegner dann mit der ersten richtig großen Chance das 1-0 erzielt, Handschlag, schönes Zuspiel auf Skite in Minute 17 und der Finne, der Neuzugang mit einem überragenden Abschluss, eiskalt, wie gesagt, kam im Sommer von US Dunkirk und hat sich jetzt schon wieder ausgezeichnet. Also Thomas Heng, wie der die Leute immer findet, auch hinter ihm ja den Jolie, das ist einfach Jungs, die hast du vorher nicht auf dem Zettel, die kommen dann dahin und performen direkt und wie gesagt, endlich war auch wieder diese Intensität auf dem Platz da, die die letzten zwei Spiele gefehlt hat, diese Bereitschaft, auch dieser Wille zu laufen, war endlich wieder vorhanden. 115 Kilometer ist ordentlich. Klar, Dresden noch ein bisschen mehr gelaufen, aber die mussten halt auch des Öfteren hinterherlaufen, weil Lautern dann halt auch immer balldominanter wurde. Und es hätte eigentlich ja sogar noch höher aufgehen können, weil Handschlag hat erst den Treffer vorbereitet. Und beim 2-0 war er dann aber wohl leicht im Abseits. Deswegen wurde sein Treffer annulliert. Nichtsdestotrotz, nicht er war im Abseits, sondern dann Kunze, der den Ball dann irgendwie noch weiter verlängert. Der war dann vorher im Abseits. Und Lautern blieb aber trotzdem dran, haben gerade in Hälfte 2 den Druck nochmal erhöht. Und wenn du da natürlich einen Marlon Ritter hast, der aus Reihe 2 auch einfach mal präzise und vor allen Dingen auch starke Bälle spielt, der dann auch beim Abschluss gerade einer der stärksten ist, dann ist es halt auch eine Waffe, wenn du dich mal nicht durchkombinieren kannst, einfach mal aus Reihe 2 den Ball Ritter geben und der speist ihn dann schon rein, so wie er es dann auch in Minute 63 gemacht hat. Am Ende hat Dresden noch ein bisschen geöffnet, wollten natürlich noch den Ausgleich irgendwie provozieren und so macht dann Haas nach Vorlage von Skite seinen nächsten Liga-Treffer, der Linksaußen ist also auch das nächste lautere Eingewächs, was hochkommt. Am Ende Lämmer, der eigentlich der beste Dresdner war, noch mit dem Anschlusstreffer, aber alles in allem Lautern wieder mit einer bockstarken Leistung gegen ein Dynamo Dresden, was diesmal ja an die Grenzen der Leistungsfähigkeit gestoßen ist, weil Lautern einfach in allen Belangen doch dann sehr überlegen waren.
Domes Darmstadt-Talk.
Bevor gleich Dome mit seinem Darmstadt-Talk kommt, kleiner Nachtrag noch. Zlatan Ibrahimovic, der Co-Trainer von Christian Eichner beim KSC, wurde am heutigen Tage freigestellt. Der ehemalige Schalker Mittelfeldspieler aus den frühen 2000er Jahren ist also nicht mehr länger als Co-Trainer dort tätig, war zwischenzeitlich sogar mal Interimstrainer. Und jetzt, Dome, bist du so richtig dran.
Kommen wir nun zum Lilientalk, wo ich über meinen Herzensverein, den SV Darmstadt 98, spreche. Und ja, an diesem Spieltag stand das nächste Heimspiel an, wieder um 20.30 Uhr, das dritte Heimspiel hintereinander um 20.30 Uhr. Also sowas sieht man dann natürlich auch aus Fansicht sehr gerne. Und es gab ein 3:2 Sieg für die Lilien, für den SV Darmstadt 98. Und wiedermals konnte Darmstadt das Spiel drehen. Also in den letzten Spielen zeigt Darmstadt auch Comeback-Qualitäten. Generell schon im Laufe der Saison schon das vierte Spiel nach Rückstand in einen Sieg gedreht. Einmal ja das Spiel gegen Braunschweig, wo man dann 1-0 zurücklag, am Ende 2-1 gewinnen konnte. Dann das wilde Spiel in Hannover, wo man auch zurücklag, am Ende gewonnen hat. Dann jetzt gegen Karlsruhe und gegen und dann natürlich das 4:2 gegen Kräuter Fürth vor 2 Wochen. Also Comeback können die Darmstädter. Aus Fansicht ist das natürlich auch sehr schön, aber ja, es schabt dann doch ganz schön an den Nerven manchmal. Da war so ein 0:0 gegen die SV Elversberg doch mal ganz entspannt, sich dann zu schauen. Klar war es ein Topspiel, aber darum soll es jetzt nicht gehen. Es soll um das Spiel gegen Karlsruhe am Wochenende gehen. Und ja, die Fans haben auf jeden Fall sehr gute Stimmung gemacht mit einem Feuerwerk. Also da haben die Fans gezeigt, dass es auch organisiert gut klappen kann. Was ja manche Fans besser schaffen, manche weniger. Frankfurt. Aber ja, schlussendlich kann man sagen, hat Darmstadt eigentlich das Spiel von Anfang bis Ende dominiert. Nur haben die eigenen Chancen nicht gemacht. Also zur Halbzeit hätte man da auch bestimmt schon mit 2 oder vielleicht sogar 3 Toren in die Halbzeit gehen können. Denn es stand zur Halbzeit 1:1. Und beide Tore hat Darmstadt gemacht. Einmal ein Eigentor von Makica, sehr unglücklich. Der Ball wäre wahrscheinlich am Tor vorbeigegangen. Magica will mit dem Kopf kehren, aber kehrt ins eigene Tor. Schon war sehr überrascht davon, ist dementsprechend auch nicht mehr hingekommen. Aber in der 45. Minute, also kurz vor Halbzeitpfiff, kriegt Darmstadt dann noch den Freistoß, den Marco Richter wirklich sehr schön verwandelt. Sein erstes Tor für die Lilien. Und man hat gesehen, was das für ihn bedeutet. Natürlich ein direkter Freistoß, auch immer sehr schön. Natürlich muss man auch sagen, ein bisschen Glück, dass der Torwart Bernhard von Karlsruhe einen Schritt zur Seite macht, dementsprechend den Ball nicht mehr bekommt. Aber das muss ja dann auch mal sein. Darmstadt hatte wirklich in der ersten Halbzeit massig Chancen, dass es zur Halbzeit wieder nicht 1-1 steht, sondern 2-1, vielleicht nicht sogar 3-1. Und dann wäre das Eigentor nicht so schlimm gewesen, gerade Isaac Liedberg, der jetzt sein 11. Saisontor und damit wieder gleichgezogen ist mit Ebnu Talib, also die beiden wirklich im Gleichschritt. Aber er hätte wieder zur Halbzeit auch schon sein 11. oder 12. Saisontor machen können. Hat er dann in der zweiten Halbzeit nachgeholt. Ein guter Pass, Korridor, kriegt den Ball irgendwie noch geklärt. Bernhard hält mal wieder. Und dann aber direkt vor die Füße von Liedberg und das lässt Liebeck sich dann natürlich nicht nehmen und verwandelt zum 2:1 das Spiel gedreht, wo man dachte, ja, okay, vielleicht kriegt es Darmstadt jetzt mal defensiv ein bisschen besser hin. Leider nicht. Wieder ein weiter Schlag, eigentlich kein großes Problem. Sergio Lopez, den ich in den letzten Spielen eigentlich wieder ein bisschen stärker fand, klärt dann aber vor die Füße von Marvin Wanicek. Und ja, Wanicek natürlich einer der besten Spieler der zweiten Liga, so ehrlich muss man sein, lässt sich so eine Chance dann natürlich nicht nehmen. Geht gut ab auf Schleusener, frei vor Schuhen, macht ihr dann das 2:2. Beide Tore von Karlsruhe eigentlich aus dem Nichts gefallen, bis dato offensiv nichts zu sehen von Karlsruhe. Dementsprechend ist es eigentlich fast schon verwunderlich, dass die 2 Tore gemacht haben, so ehrlich muss man sein, müssen die Karlsruhe dann auch sein. Also die wissen wahrscheinlich selbst nicht, wie sie diese 2 Tore gemacht haben. Und schlussendlich kann man aus Karlsruher Sicht eigentlich auch froh sein, dass Darmstadt an diesem Spieltag die Chancen, die Karlsruhe ihnen auch gegeben hat, nicht genutzt hat. Denn dann wieder ein Freistoß, den Liedberg rausgeholt hat, kurz vor der 16er Linie. Freistoß getreten von Marco Richter, diesmal auf die richtige Seite von Makica geköpft, Spiel gedreht, dann zum 3:2 sie dann wieder in Führung gegangen. Nach dem 2:2 das 3:2. Ja, Magice diesmal mit 2 Toren, einmal ein Eigentor, das erste Eigentor übrigens von Darmstadt in dieser Saison. Und Magice dann wieder per Kopf. So mit 3:2, Marco Richter an 2 Toren beteiligt. Also auch generell die Ecken, die Richter getreten hat, waren wirklich gut gebracht. Scharf aufs Tor, immer wieder auf die Köpfe, eben von Pfeiffer und von Magice. Also der Junge macht wirklich Spaß und kann wirklich gute Freistöße treten und Ecken. Also da scheinen sie jetzt vielleicht aufgrund der Verletzung von Hornby Glück im Unglück jemanden gefunden zu haben, der gute Standards treten kann. Ist dann natürlich die Frage, wenn Hornby wieder zurückkommt, wenn dann diese Position einnehmen wird. Da hat man ja offensiv wirklich gute Qualitäten. Auch Mahlseiler hat wieder im Korridor, haben auf den Außenbahnen für Furore gesorgt. Schwierig einzufangen für die Karlsruher Defensive. Also alles in allem, in den letzten 5 Spielen hat Darmstadt zwar 12 Tore geschossen, was wirklich gut ist, allerdings auch 8 kassiert. Und da gilt es daran zu arbeiten, denn wie gesagt, die beiden Gegentore gegen Karlsruhe waren vermeidbar. Der hat das Eigentor, okay, das kann passieren, aber die Kopfballablage von Lopez, das darf so natürlich nicht passieren, wirklich, weil er unbedrängt wirklich hätte überall hinspielen können, nur nicht dahin. Ja, das passiert, aber das sind individuelle Fehler. Das kann passieren. Und man hat aber auch gesehen, wie offensiv stark Darmstadt wieder geworden ist. Also schlussendlich hätte dieses Spiel nicht mit 3:2 ausgehen müssen, wenn vielleicht sogar mit 5:2, wenn Darmstadt wirklich ansatzweise gerade in Persona von Liedberg die Chancen besser genutzt hätten. Und ich bin sehr gespannt, denn das nächste Spiel ist wieder ein Heimspiel. Diesmal nicht um 20.30 Uhr, leider, sondern Sonntag um 13.30 Uhr gegen Preußen Münster. Ja, Preußen Münster, eine unangenehm zu bespielende Mannschaft, wird nicht gerade so einfach für Darmstadt, die aber die offensiven Qualitäten dementsprechend haben. Defensiv muss man ein bisschen besser agieren, wenn man mit einem Sieg auf 32 Punkte käme, was sehr, sehr stark ist. Also ich bin sehr gespannt auf das Münsterspiel und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder.
Hey Leute, ich hab da wieder was richtig Tolles für euch. Ihr seid Single oder eure Freunde sind Single und Dating-Apps frustrieren euch einfach nur noch? Dann habe ich hier die Lösung für euch. Das neue Show-Konzept kennt ihr schon, erfunden in Köln, mittlerweile deutschlandweit zu finden. Und hier stellen eure Freunde euch dann per PowerPoint-Präsentation vielen Single-Leuten vor. Keine Angst, es ist ein Safe Space dort. Nebenbei gibt es auch noch leckere Getränke und einige weitere schöne Extras. Also schaut in die Show Notes und kauft euch Tickets für die nächste Version von Kennt ihr schon, bald auch in eurer Stadt. Vielen Dank, Dome. Und damit gehen wir schon in den Sonntag rein und haben noch 2 Partien, die wir genauer besprechen wollen. Zum einen natürlich das Franken-Derby, 1. FC Nürnberg gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth. Und dazu dann noch das Duell Hertha BSC Berlin gegen den 1. FC Magdeburg. Wir fangen aber auch direkt damit an mit dieser Partie und schließen dann ab mit dem Franken-Derby. Also, Hertha BSC Berlin, ja, voller Selbstbewusstsein, wollten jetzt das 8. Pflichtspiel in Folge gewinnen, haben unter der Woche im Pokal 6:1 den 1. FC Kaiserslautern aus dem heimischen Stadion geschossen, sind damit jetzt ins Viertelfinale des DFB-Pokals eingezogen. Gegner dort ist dann der SC Freiburg. Und auch der andere Zweitligist Holstein Kiel bekommt es im Viertelfinale mit einem Bundesligisten zu tun, nämlich dem VfB Stuttgart. Ebenfalls zu Hause, also da ist Spannung schon vorprogrammiert. Aber zurück zu diesem Spiel. Die Magdeburger haben sich hinten erstmal eingeigelt, wollen erstmal gucken, was bietet uns Hertha BSC Berlin an. Dort erneut, Fabian, Toni Leisner nur auf der Bank, so jetzt habe ich's. Der erfahrene Kapitän dafür, die beiden etatmäßigen Außenverteidiger Kolbe und Gechterner IV. Also, da wollte man vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Tempo reinbekommen, weil man wusste, okay, wenn wir den Ball haben, da wird Magdeburg versuchen zu kontern. Vorne hat man sich dann auch diesmal für Kufnatski, einen etwas schnelleren, beweglicheren Stürmer, entschieden. Dafür aber auch etwas Kopfballstärke abgegeben mit Lukas Schuler, der erstmal nur auf der Bank Platz nehmen durfte. Und der Start war eigentlich auch ganz gut, die Hertaner, vor allen Dingen über Fabian Riese mit der ein oder anderen Halbfeldflanke. Man hat gemerkt, das Selbstbewusstsein ist da. Die Spieler trauen sich auch mehr in 1 gegen 1 Duelle. Michael Cousins hatte in der Anfangsphase auf der linken Seite ein schönes Duell gegen Musson, da spielt den Ball in die Mitte. Da hat dann aber der Abnehmer gefehlt. Aber auf der anderen Seite, ja, Magdeburg, auch die kommen so langsam in den Flow rein in der Saison, hatten durch Noah Pesch, der Gladbacher Leihgabe, auch eine gute Gelegenheit. Pesch, ja, der zum allerersten Mal in der Startelf stand in der Saison, hat auch einen guten Auftritt hingelegt, hat sich immer wieder in die Halbräume bewegt und dadurch dann auch im Zentrum eine Überzahl erzeugen können. Aber wie gesagt, die Hertaner, die spielbestimmendere Mannschaft, gerade im Mittelfeld mit Seguin, Demme und Cousins, hatten sie die absolute Dominanz. Das sind ja auch drei Spieler, die enorm stark sind mit dem Ball am Fuß. Die Gegner natürlich auch laufen lassen können. Gutes Passspiel gehabt, viele Ballkombinationen. Und dann hat man immer wieder versucht, auf die Flügel über den Winkler oder Riese anzugreifen. Aber Neuenberg und Musonda haben es insgesamt gut gemacht, die beiden Außenverteidiger, auch immer wieder unterstützt von den zentralen Mittelfeldspielern wie ein Falco Michel oder ein Laurin Ulrich. Und so haben die Magdeburger es geschafft, dann auch oft auf den Außen zu doppeln und so die Gefahr zu bändigen. Und über die Zentrale, da ist es sowieso immer schwierig, gegen Magdeburg anzugreifen. Aber desto länger das Spiel ging, desto mehr hat man auch gemerkt, ja, die Hertaner werden ein bisschen nervöser, auch das Publikum, 0-0, da muss man ja eigentlich schon eher einen Sieg einfangen in den Tabellenletzten. Und so hat sich dann auch so eine gewisse Unkonzentriertheit eingeschlichen und so ist dann auch das 1-0 entstanden, kurz bei Eckball-Variante. Plötzlich war Barış Artık an der Grundlinie komplett frei, konnte in den 16er reingehen und sieht dann im Rückraum Neuenberger, der dann artistisch den Ball zum 1-0 in die Masche befördert. Und Jack Ernst, der war richtig angepisst, der Hertaner Keeper, der 22-Jährige. Letzten Wochen ja so defensiv stark gewesen, auch weil man so fokussiert und konzentriert war. Und dann plötzlich also ja diese Unkonzentriertheiten. Und da war Magdeburg dann auch eiskalt da. Also sie haben natürlich auch darauf gelauert, das hat man von Anfang an gemerkt, auf die Fehler. Trotzdem natürlich dann auch super gemacht. Und dann war natürlich klar, die Hertaner müssen kommen. Und die Magdeburger können. Dann haben dann ja nachher noch mit Bockhorn, Grieb, Steinmach und Herr auch nicht Tempo eingebracht. Und mit Bräunig dann natürlich auch noch einen großgewachsenen Stürmer, der gerade bei Standards nochmal entweder im eigenen 16er den Ball klären soll oder im gegnerischen 16er für Gefahr sorgt. Und am Ende hat sich dann auch Jack Ernst von seinen Vorderleuten anstecken lassen. Der Tana Keeper wollte in der Schlussphase den Ball dann nochmal schnell nach vorne buxieren, wirft auf Kabofnik ab. Der bekommt den Ball dann aber schnell abgejagt und Grieb kann den Ball dann zum 2-0 an Ernst vorbei schieben in der Nachspielzeit, dadurch auch die Entscheidung. Und das war für mich die Szene des Spieltags. Grieb rennt dann über die Bande und vergisst, dass da so ein Graben ist. Oder wie gesagt, er war zum allerersten Mal jetzt in Hertaner Olympiastadion. Auf jeden Fall ist zwischen der Fankurve und der Bande dann noch so ein kleiner Graben, 3 Meter tief. Und er springt da halt drüber und fliegt dann halt 3 Meter tief. Nichts passiert, deswegen kann ich da auch drüber lachen und das auch so erzählen. hat dafür natürlich nachher noch die gelbe Karte bekommen, fehlt damit in der kommenden Woche, weil es seine fünfte war, also auch das sehr kurios. Aber am Ende, Magdeburg erkämpft sich diesen Sieg, sind zwar weiterhin auf Rang 18, aber haben Kontakt zu Fürth und Dresden aufgebaut. Und Patrick Sander, ja, hätte ich nicht gedacht, dass ich den nochmal als Cheftrainer sehe, aber mit seiner konservativen Art Fußball zu spielen, schafft er es, die Magdeburger zu stabilisieren und man ist jetzt wieder mittendrin im Geschäft, wie ich mal sage, back in a business. Und dann sind wir schon bei der letzten Partie, die wir heute besprechen wollen. Das Franken-Derby, 1. FC Nürnberg gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth. Die Fürther sind ja sehr schlecht in die Saison gestartet. Thomas Kleine musste gehen als Cheftrainer. Dafür jetzt Heiko Vogel da. Beim FC Basel zuletzt Sportdirektor und Interimstrainer gewesen, davor schon in der Jugend bei Bayern München und Borussia Mönchengladbach. Also er kennt sich aus mit Talenten, mit jungen Spielern. Und diese jungen Spieler möchte man ja bei der Spielvereinigung Greuther Fürth auch entwickeln. Aber was noch wichtiger ist, die erfahrenen Jungs, die sollen, die Achsenspieler müssen wieder in Form kommen. Und da ist natürlich so ein Spiel, so ein Frankenderby gegen den 1. FC Nürnberg, Fluch und Segen zugleich. Segen, weil da nochmal die Motivation bei allen Spielern deutlich höher ist als sonst, aber natürlich auch Fluch, weil der Druck auch deutlich höher ist. Aber, das muss ich sagen, führt, die haben das System auch so ein bisschen umgestellt, es war so eine fluide 5er-4er-Kette, Aaron Keller gegen den Ball immer wieder hinten mit reingerückt, aber mit dem Ball als linker Flügelspieler mit ordentlich Tempo gesegnet und der hat vor allen Dingen die rechte Defensivseite unter anderem mit einem Tim Janisch ordentlich unter Druck gesetzt. Viele 1 gegen 1 Dribblings, dadurch viele Bälle auch in den 16er und vorne mit Gotha und Footgold zwei Jungs gehabt, die natürlich, wenn sie im 16er angespielt werden, brutal stark sind, mit einem Kontakt den Ball auf den gegnerischen Kasten bringen können. Also da war dann auch direkt Alarm angesagt. Klose hat deshalb ja auch auf eine Fünferkette umgestellt, also noch mehr Innenverteidiger aufgeboten. Und ja, vor allen Dingen die erfahrenen Spieler, wie Gotha, Green und Klaus, haben mit ihrer Erfahrung, mit ihrer Ruhe dafür gesorgt, dass dann auch so junge Spieler wie ein Dietz oder wie ein Reno Münz, Aaron Keller, Footgoy, wieder befreiter aufspielen konnten. Du hast gemerkt, von Sekunde zu Sekunde wurde die Mannschaft wieder sicherer, hat sich wieder mehr getraut, auch offensiv wieder den vierten Fußball gespielt. Schnell, schnörkellos, nach vorne, mit viel Tempo und dann auch schnell den Abschluss suchend. Nürnberg, klar, sind die etwas reifere Mannschaft gewesen, hätten auch sich in Hälfte 1 schon belohnen können. Gerade Julian Jusfahn, der immer wieder in die Zwischenräume gegangen ist, hat es geschafft, seine Mitspieler gut zu bedienen. Hat am Ende dann aber nicht ganz gereicht, sondern es hat wirklich bis in Hälfte 2 gedauert. Aber dann nach Flanke von Jusfahn, Lukaczmili, der Innenverteidiger, der Georgier, köpft dann. Also Minute 48, das viel umjubelte 1:0. Aber führt, und das war symptomatisch in diesem Spiel, sind immer wieder zurückgekommen, haben nicht den Kopf hängen lassen, sondern immer wieder nach vorne agiert, nach vorne verteidigt und angegriffen. Und so war es dann halt Felix Klaus, der nach schöner Vorlage von Aaron Keller auf der linken Seite den Ball in der Mitte ins Tor buxiert und als erfahrener Mann endlich mal wieder trifft. Und da ging es ja wirklich Schlag auf Schlag. Direkt mit der nächsten Aktion, Jusfahn wieder auf Soma, 2:1 für Nürnberg. Und wiederum nur 4 Minuten später Aaron Keller, der dann nach Vorlage von Footgold den Ausgleich erzielt. Also zwischen Minute 48 und 61, also in 13 Minuten, alle 4 Treffer gefallen. Danach haben sich beide Teams wieder etwas neutralisiert, aber da muss ich jetzt auch mal ein Lob an Fürth aussprechen und an Heiko Vogel, hätte ich nicht gedacht, aber der Trainereffekt, zumindest für dieses eine Spiel, hat auf jeden Fall funktioniert. Da war deutlich mehr Laufleistung, deutlich mehr Power da. Und gerade im letzten Drittel wieder mehr gefährliche Bälle auch hinter die Abwehrkette der Nürnberger bringen können. Und Nürnberg selbst, ja, sind halt so ein richtiges Mittelfeldteam in der Saison und konstant. auch eine sehr junge Mannschaft. Aber da fehlt es dann ab und an mal auch an dem ja, letzten Zug zum Tor. Es hätte ja sogar noch zum Sieg reichen können. Schlieg, Fürths Keeper, schießt in der Schlussphase noch einmal Grimaldi an. Der Ball kullert knapp neben das Tor. Es hätte also noch mal was werden können. Aber klar, dieser Punkt geht vollkommen in Ordnung. Fürth rutscht zwar damit sogar auf Rang 16 hoch und hat sich jetzt so ein bisschen, zumindest für eine Woche, freigeschwommen. Klein Riesings Großer der Woche ist in dieser Woche für mich Aaron Keller, der linke Schwienspieler der Spielvereinigung Greuther Fürth. Unter dem neuen Cheftrainer Heiko Vogel blühte er auf seiner linken Seite richtig auf. Wenn Angriffe der Fürther kamen, dann über seine linke Offensivseite. Und dazu natürlich ein Treffer, eine Vorlage. Und vor allen Dingen den rechten Schienenspieler Janisch des Öfteren mal in Bedrängnis gebracht. Der Deutschspalzer beim Deutschen Fußballinternat in Bad Aibling und bei der Spielvereinigung Unterhaching ausgebildet. Super Techniker im 1 gegen 1 hat er seine Stärken und ganz besonders wichtig ist auch, dass er sehr bescheiden wirkt. Also er sucht jetzt nicht unbedingt das Rampenlicht und sucht sich seine Vereine natürlich auch gezielt aus. Vergangene Saison SSV Ulm, erste Schritte in der zweiten Liga und jetzt bei der Spielvereinigung Greuther Fürth eigentlich ein Team, was mehr Ambitionen hat, zumindest im gesicherten Mittelfeld steht und vor allen Dingen Talente ausbilden möchte. Die Saison läuft alles ein bisschen anders, aber jetzt unter dem neuen Trainer mit dem Trainereffekt hat er im Franken-Derby befreit ausspielen können, auch weil seine Mitspieler wie ein Gota, wie ein Klaus Green, die erfahrenen Leute, das Zepter an sich gezogen haben, das Zepter in die Hand genommen haben, das Spiel an sich gezogen haben, so passt es. Und dadurch können dann auch so junge Spieler wie Aaron Keller glänzen. Also ist jetzt noch keiner, der ein Spiel alleine entscheiden kann, wenn es bei der Mannschaft nicht läuft, aber in einem funktionierenden Kollektiv ein absolut starker Spieler. Und deshalb für mich auch ganz verdient der Klein-Riesings Großer der Woche für diesen 15. Spieltag in der zweiten Fußball-Bundesliga.
Domes Spieler des Spieltags.
Der Star des Spieltags ist für mich Nathans Gitter, der Zehner vom 1. FC Kaiserslautern. Hier in Deutschland wird es ja jetzt immer kälter und das scheint die Hochphase vom finnischen Nationalspieler zu sein, denn jetzt auch wieder gegen Dresden war er an 2 Toren beteiligt. Schlussendlich hat Kaiserslautern 3:1 gegen Dynamo Dresden gewonnen. Und wie gesagt, Nathan Skitter hatte daran einen großen Anteil, 1 Tor selbst gemacht und 1 sehr, sehr schön, fast schon in Messi-Manier aufgelegt nach einem sehr schönen Sololauf. Dabei einfach mal 3-4 Dresdner ausgetanzt. Also da zeigt er auch seine Qualitäten am Ball, die enge Ballführung, die Beweglichkeit. Das ist wirklich sehr, sehr schön anzusehen. Und auch schon beim letzten Heimspiel von Kaiserslautern hatte Skitter großen Anteil beim Sieg gegen Kiel, wo er auch 3 Tore selbst gemacht hatte in einer Halbzeit. Also momentan, auch wenn es auswärts für Kaiserslautern nicht so läuft, zu Hause ist Kaiserslautern einfach immer noch eine Macht. Sind ja auch die beste Heimmannschaft in dieser Saison. Und Skitter, wie gesagt, an den letzten beiden Heimspielen für mich auch Man of the Match. Ich glaube, vom Kicker auch. Dementsprechend ja, zeigt er wirklich die starken Qualitäten anfangs der Saison. Noch so ein bisschen Anlaufschwierigkeiten gehabt, aber jetzt wirklich auf der Hochphase. Und da hat Kaiserslautern wirklich einen sehr, sehr starken Spieler in ihren Reihen. Und ja, und dementsprechend der Star des Spieltags, Nathan Skitter.
Der helle Pfiff der Woche.
Der helle Pfiff der Woche geht diesen Spieltag an Martin Pedersen der Schiedsrichter der Partie SV Darmstadt 98 gegen Karlsruhe SC. Es war das dritte Heimspiel von Darmstadt um 20.30 Uhr und Martin Petersen konnte trotz doch ziemlich kalter Temperaturen am Böllenfalltor und der Stimmung von beiden Rängen eine gute Schiedsrichterleistung zeigen. Für mich grundsolide, keine größeren Auffälligkeiten, hatte auch immer wieder die Vorteilsauslegungen gut antizipiert, wodurch es ja dann auch zum schlussendlichen Freistoß kam, den dann durch Marco Richter Magdi Magica zum 3:2 einköpfen konnte. Manche Schiedsrichter hätten da wahrscheinlich dann auf Foul entschieden. Martin Petersen hatte gesehen, dass Darmstadt dann weiterhin den Ball hatte und dementsprechend halt weiterlaufen lassen. Aber auch Seiten für Kaiserslautern hat er grundsolide gepfiffen. Keine größeren Auffälligkeiten, auch bezüglich VAR, wo ja immer wieder gerade in der ersten Bundesliga viel diskutiert wird, fand ich, war es gerade bei diesem Spiel wirklich gute Kommunikation, auch wenn es immer wieder auch neben dem Platz hitzig herging zwischen den Trainern. Der vierte Offizielle konnte das aber dann doch gut klären und dementsprechend für mich wirklich eine grundsolide Leitung und das muss man dann auch mal hervorheben, auch wenn es keine größeren Diskussionsspielräume gibt, ist doch immer schön zu sehen, dass auch Schiedsrichter wie jetzt Martin Petersen wirklich von Anfang bis Ende so eine Leistung abrufen können und auch in der Kommunikation wissen, wo sie stehen und wie sie mit den Spielern zu reden haben und mit den Spielern auch reden können. Das finde ich immer sehr, sehr gut, gerade dann auf dem Platz zu sehen. Und dementsprechend der helle Pfiff der Woche an Martin Petersen.
Kommen wir dann zu den 11 Tornetzern dieses 15. Spieltags, aufgestellt in einem 3-3-1-3-System. Fangen wir an im Tor. Timo Horn, wieder eine herausragende Leistung gezeigt, der Schlussmann des VfL Bochum im Heimspiel gegen Arminia Bielefeld. Auch er ist maßgeblich daran beteiligt, dass der Aufschwung der Bielefelder Bochumer in den vergangenen Wochen so funktioniert hat. Starke Paraden, vor allen Dingen auch im Herauslaufen mittlerweile deutlich stärker als noch in den vergangenen Jahren und passt halt hervorragend zum Spielstil von Uwe Rösler, nämlich dann auch die Bälle klug zu verteilen. Davor in der Dreikette von links nach rechts der linke Innenverteidiger, eigentlich linker Schienenspieler, beim FC Schalke 04, Vitali Becker, erster Treffer für den gebürtigen Bottropper. Und er hat einfach wieder eine herausragende Leistung gezeigt. Also seit Sommer die Konstante auf der linken Schiene mit Flanken, mit Zweikämpfen und jetzt sogar als Torschütze in Erscheinung getreten. Einfach ein super Gesamtpaket. Und dazu dann noch die beiden Innenverteidiger, Luka Lokoschwili vom 1. FC Nürnberg, im Derby getroffen, immer ganz wichtig. Und Matej Maklica von Darmstadt 98, The Wall in der Defensive der Hessen. Davor auf der linken Schiene Aaron Keller von der Spielvereinigung Greuther Fürth, ein Tor, eine Vorlage. Auf rechts, eigentlich ja Linksfuß, Alexander Neuenburger vom 1. FC Magdeburg, selbst das 1:0 erzielt beim 2:0 Auswärtssieg in Berlin. Und im zentralen Mittelfeld Julian Jussmann vom 1. FC Nürnberg und Oliver Batista Meyer von Preußen Münster. Die offensive Dreierreihe bilden dann Sven Michel vom SC Paderborn als Joker seinen ersten Ligatreffer in der Saison erzielt. Philipp Hofmann unter Uwe Rösler blüht der Mittelstürmer des VfL Bochum wieder auf. Und dazu Marco Richter von Darmstadt 98, die vergangenen Jahre bei Augsburg, Mainz und Hertha BSC Berlin eher unglücklich und auch beim HSV. Aber jetzt bei Darmstadt 98 scheint er sich richtig wohlzufühlen. Also, das waren die 11 Tornetzer des 15. Spieltags in der zweiten Fußball-Bundesliga. Damit sind wir also schon wieder am Ende dieser wunderbaren Folge angekommen. Ihr wisst es, wenn es euch gefallen hat, bewertet diesen Podcast gerne mit 5 Sternen. Folgt uns auf auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir sind unter anderem ja auch auf TikTok und YouTube aktiv, posten da jeden Tag Content. Also wenn ihr immer up-to-date bleiben wollt, folgt uns da gerne. Alles in den Shownotes verlinkt. Und dann kann ich euch einfach nur eine wunderschöne Woche wünschen. Natürlich allen Schalke-Fans besonders, weil immer noch Tabellenführer. Aber auch so Teams wie Magdeburg, wie Dresden, wie Braunschweig, wie die Hertha. All diese Teams sind langsam im Kommen oder kommen gerade schon. Mussten jetzt in diesem Spieltag vielleicht einen kleinen Rückschlag hinnehmen, sind aber gut drauf. Und die Liga wird immer enger. Also da ist Hochspannung geboten, auch in den letzten 2 Wochen in diesem Kalenderjahr, was Spieltage angeht. Also freut euch auf einen richtig schönen Endspurt. In dem Sinne wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenstart-Dingster-Bumster. Und wir sehen und vor allen Dingen hören wir uns am kommenden Montag wieder. Vergesst nicht, jeden Abend auch in 90 Grad der Fußball-Eckentalk, eine Tornetz-Produktion, reinzuschauen auf YouTube, auf Instagram, auf TikTok. Ihr wisst Bescheid. In dem Sinne, ciao, ciao, euer Tornetz-Host. Jan Klein-Riesink.